Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Frank Asmus, Top Executive Coach, Keynote Speaker, Bestseller Autor und der führende Speaker Coach für Vorstände, Geschäftsführer und Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Frank ist nicht nur Coach, er ist Regisseur. Ausgebildet am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien, Schüler von Körpersprache-Legende Sammy Molchow und war selbst als Schauspieler auf Bühnen wie den Salzburger Festspielen zu sehen. Heute inszeniert er keine Stücke mehr, sondern Persönlichkeiten. Er hat weit über 1000 Keynotes mitentwickelt, unter anderem für Apple, Porsche, Mercedes-Benz, SAP, Allianz und viele weitere Marktführer und Hidden Champions. Wenn es um strategische Kommunikation, Führungskompetenz und Bühnenwirkung geht, führt an seinem Namen kein Weg vorbei. Was Frank einzigartig macht, ist die Verbindung aus Theater, Wissenschaft und Wirtschaft. Er lehrt als Dozent an der TU Berlin und bei der GSA, kombiniert Kognitionspsychologie mit antiker Rhetorik, klare Businessprinzipien mit inspirierender Bühnenkunst und vor allem er schafft es, in kürzester Zeit Klarheit, Wirkung und Begeisterung zu erzeugen. Ob im Pitch, auf der Bühne oder im Führungsalltag. Heute sprechen wir darüber, warum Kommunikation das mächtigste Führungsinstrument ist. Warum Selbstinszenierung nicht mit Eitelkeit zu tun hat. Und wie du deine persönliche Wirkung als Unternehmer oder Führungskraft auf ein neues Level hebst. Mach dich bereit für eine Folge voller Substanz, Inspiration und praktischer Impulse. Bühne frei für einen der besten Kommunikationsexperten Europas. Herzlich willkommen, Frank Asmus.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem für den roten Teppich. Ja, sehr tolle Anmoderation. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne und ich freue mich sehr, dass du da bist. Du, Einstiegsfrage. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn deine Kunden über dich, deine, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, wahrscheinlich doch Kunden über dich. Erzähl mal.
Ja, im Prinzip hast du ja gerade schon gesagt, was die über mich erzählen. Nee, aber was erzählen die über mich? Ja, er hat, nehmen wir mal die Startups, damals noch den wichtigsten Investor der Welt zum ersten Mal nach Deutschland geholt, Sequoia. Oder ich hatte immer so eine Angst, auf die Bühne zu gehen als Vorstand eines Unternehmens mit 100.000 Leuten und liebe das jetzt, ja, und schaffe es sogar Mitarbeitenden, wenn keine schlimmen Informationen gesendet werden müssen, zu Standing Ovation zu bringen. Aber es gibt viele, viele Spielarten, vorher auch gesagt, aus der Kommunikation, wo ich praktisch unterwegs bin. Und natürlich bin ich ja selber auch Speaker. Ne? Also jetzt letzte Woche habe ich 3 Keynotes gehalten, 1 in Frankfurt, 2 in Zürich. Ich hoffe, dass auch viele Menschen sagen, er hat mich richtig inspiriert, ja, und begeistert, ja. Und mich geöffnet für dieses Thema Kommunikation. Und wer weiß, zum Beispiel letzte Woche, kein Witz, ja, habe ich wieder auf der Bühne eine Rauchentwöhnung gemacht. Und zwar nicht als Therapeut natürlich, sondern warum mache ich das manchmal zurzeit? Weil ich zeigen will, dass wir Menschen uns selbst unbewusst Geschichten erzählen. Mhm. Und diese Geschichten transportieren Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze erfüllen zentrale psychologische Bedürfnisse. Im Grunde genommen rauchst du keine Zigaretten, falls jemand da draußen noch raucht. Du rauchst keine Zigaretten, sondern du rauchst Bedürfnisse. Und meistens ist es das Bedürfnis eben nach Autonomie, also ich sozusagen, Bedeutsamkeit. Das zweite ist sozusagen, ich will dazugehören, Zugehörigkeit. Und das dritte ist dann die Sicherheit. Warum? Weil Rauchen als konditionierte Erfahrung ist eine Gewohnheit, die mir Sicherheit gibt. Und vielleicht berührt es auch noch das Bedürfnis nach Abwechslung, weil du kannst mal vor die Tür gehen, wenn es im Unternehmen irgendwie dicke Luft ist, gehst nach raus draußen und holst dir auf andere Art dicke Luft. Das heißt, es werden also 3, 4 Bedürfnisse berührt und wir rauchen Bedürfnisse. Das heißt, der Mensch tut alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse. Naja, und solche Sachen zeige ich eben auf der Bühne, selber als Speaker. Oder eben, da unterstütze ich andere Menschen, wenn sie zum Beispiel andere Menschen überzeugen müssen oder wollen. Ne? Es geht immer um Bedürfnisse, es geht immer um Glaubenssätze.
Ja, spannend. Kurze Frage vorneweg. Was begeistert dich selbst so an diesem Thema? Wie bist du darauf gekommen, sich diesem Thema so zu widmen?
Super Frage. Also es gibt ja dieses Konzept aus der Schweiz der Kompetenzkreise. Ne? Könnt ihr zu Hause auch mal machen. Also was für drei zum Beispiel Kompetenzkreise zeichnen dich aus? Bei mir war es immer, ich war immer interessiert am Menschen. Mhm. Ich saß zum Beispiel in Konstanz, du kennst es, ja, badisch unten am Bodensee, wenn es schön wurde, im Pampanin oder im anderen Eisdiele und habe mir stundenlang Menschen angeschaut. Ich habe das geliebt. Ja. Und natürlich habe ich auch immer selbst schon Fragen gehabt, warum gibt es uns überhaupt, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Ich habe angefangen zu meditieren, da war ich 14, da war das noch nicht angesagt. Ja. Bin ja schon ein bisschen älter. Also immer so, der Mensch ist ein Kompetenzkreis, deswegen auch den Menschen zu unterstützen. Das Zweite ist die Kommunikation. Ich war immer schon sehr stark in der Kommunikation, war in Konstanz auch so eine Art Leader, erste Wohngemeinschaft habe ich da aufgebaut, direkt neben Stadttheater, das war eigentlich so eine Art Jugendzentrum, ich war eine Art Leader, wie gesagt, also Leadership Communication, Führungskommunikation, ich konnte immer auf Menschen zugehen und das Dritte ist dann die Bühne. Ne, bei mir ist es also der Mensch, die Kommunikation und die Bühne, was ich ja dann auch studiert habe. Ja, und es sind diese drei Bereiche, die mich faszinieren. Natürlich zuallererst der Mensch, aber auch die menschliche Kommunikation und insbesondere auch auf der Bühne nicht nur, aber die Bühne ist eine herausgehobene Lebenssituation. Kommunikation, die ist da noch viel, viel deutlicher. Ja? Und jedes Wort wirkt auch anders auf der Bühne als im Alltag.
Ja. Das ist super spannend. Wir gehen mal gleich mal das Thema Kommunikation und Führung. Ich glaube, das ist für die meisten Zuhörer sicherlich das wahrscheinlich Spannendste. Eine Frage, die du wirst du schon öfters gestellt bekommen haben. Was ist so denn der, mal als Einstieg, was ist denn so der aus deiner Sicht größte, lass mich das Wort Fehler nennen, den wir in der Kommunikation als Führungskraft, als Unternehmer oder ja, was ist der größte Fehler, den wir da gerade aktuell machen oder was siehst genau, du, wo wir wirklich uns verändern dürfen?
Der größte Fehler ist Unbewusstsein. Und da sage ich mal zwei Dinge. Ne, als damals ich vor über 30 Jahren zum ersten Mal für Apple gearbeitet habe, habe ich mich gewundert als junger Regisseur, warum nimmt Apple insbesondere Steve Jobs Kommunikation so wichtig? Und viel später habe ich verstanden, für Steve Jobs war es glasklar. Es geht auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und mindestens im selben Maße um die gelungene Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Weil eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird im Markt einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Aber nicht nur das, das gilt nicht nur bei Vertrieb und Marketing, sondern natürlich auch in Führung. Ne? Peter Drucker, der Urvater der Führung, an dem sich ja auch der Steve Jobs orientiert hat durch seine Frau, hat immer gesagt, eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Zumindest gilt das für die meisten. Also wenn du Elektriker bist, zwei Angestellte hast und selber noch schraubst, hast du natürlich noch andere Dinge. Aber wenn du schon nicht mehr schraubst, dann machst du dir vielleicht Ideen und es kommt das Wort von mir, du handelst durch Kommunikation. Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Das ist erstmal überraschend oder klingt erstmal überraschend, ist aber total naheliegend. Ne? Ich habe noch nie einen Vorstandsvorsitzenden ein Auto zusammenbauen gesehen. Das macht er nicht. Der kommuniziert den ganzen Tag. Ne? Selbst die Strategie ist durch viele Meetings, also durch Kommunikation entwickelt. Und natürlich, wenn er auf die Bühne geht, sowieso dann Lead, Speak to Lead, da führt er die Menschen. Also die Führungsperson, zumindest die meisten, handeln durch Kommunikation. Und es ist der größte Fehler, dass man sich das nicht klar macht. Kommunikation berührt alles im Leben, übrigens nicht nur im Business, auch privat, auch in der Partnerschaft, ja, auch mit Kindern. Und so ist es halt bei Unternehmen auch.
Ja, das heißt ganz konkret, was ist klar, dass die Kommunikation sehr relevant ist. Ja, das ist, ich würde sagen, wahrscheinlich allen klar, so auch unterbewusst. Also sag, aber was sind so die Stellschrauben, wo ich das massiv verändern kann? Also was dann auch meine Führung wirksamer macht. Gerade für solche, auch mit kleine Betriebe. Ich finde das Beispiel mit dem Elektriker sehr, sehr spannend. Weil selbst wenn du mitarbeitest und parallel führst ein anderes Team, ist die Kommunikation ja enorm wichtig.
Also das Lustige ist ja, in meinem Buch habe ich ja drei große Kapitel aufgemacht. Ne? Und diese Kapitel, die kommen eigentlich aus der Antike und die findet man wiedergespiegelt auch heute in der Kognitionspsychologie. Was sind diese drei Bereiche? Ja, kannst du zu Hause mitschreiben. Das erste ist Logos, das heißt die Klarheit auf der Sachebene. Und Klarheit ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich komme da gleich zurück. Ja? Das zweite ist Pathos. Es geht immer um Emotionen. Jede Entscheidung wird letztendlich emotional getroffen. Du kaufst keine Produkte, du kaufst Gefühle in Wirklichkeit. Ja? Das gilt für alle Gefühle. Das heißt, da geht es immer um Bedürfnisse, die eben Menschen haben. Und das dritte ist Ethos. Deine Glaubwürdigkeit. Das ist wie in der Erziehung auch. Wenn du früh willst, dass deine Kinder früh ins Bett gehen, sagen wir mal vor 10 oder so, wenn sie ein bisschen älter sind, dann solltest du das auch tun, weil das Vorbild ist entscheidend. Ja? Und das Zweite ist natürlich Walk the Talk, dass du auch das, was du sagst, wirklich tust. Also diese drei Bereiche, Logos, Klarheit auf der Sachebene, Pathos, es geht immer um Emotionen und Bedürfnisse. Und das Dritte ist eben, dein Vorbild, Ethos, ist entscheidend. Ja, das sind praktisch, das sind diese drei Dinge, wo du eigentlich überprüfen kannst, wie gut deine Kommunikation als Führungsperson ist oder auch als Marketer.
Mhm. Was passiert denn? Was verändert sich mit meiner Wirkung, wenn ich plötzlich anders mit meiner Körpersprache arbeite, mit meiner Stimme und auch ein bisschen anders mit meiner Sprache agiere? Was ändert sich in meiner Wirkung oder welche Chance habe ich, wenn ich mich da mal ein bisschen mit befasse?
Also es ist nicht uninteressant, gar keine Frage. Ich war ja Schüler vom Sami Moshe, wie du gesagt hast, aber so beginne ich nie. Weißt du warum? Weil es zu Verbildungen führt. Und Steve Jobs hat auch nie an der Stimme oder an seinem Körper gearbeitet. Das heißt, viel wichtiger, und jetzt komme ich zu Logos zurück, viel wichtiger ist die Klarheit deiner Botschaft. Was meine ich damit? Aber wir hatten ja jetzt gerade eine Wahl. Und das in Deutschland, was immer noch, wird sich natürlich ändern aufgrund der Einwohnerzahl von Indien und Co., aber Deutschland ist immer noch auf Platz 3 der größten, unser kleines Land, auf Platz 3 der größten Wirtschaften der Welt. Ja? Und dass in diesem Land eine Partei, die für Liberalität und Wirtschaft steht, in Hamburg, wo ich gerade war, 2,4% hat, das zeigt, dass sie sich in Rhetorik verloren hat. Das heißt, nochmal zurück, schöner Spruch aus der Kommunikationspsychologie von Schulz von Thun, Authentizität ist viel wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Das heißt, diese Partei müsste sich einfach klären, was sind unsere Botschaften bezüglich Wirtschaft und die Rhetorik weglassen. Ich will Herrn Lindner nicht abwerten, ja? Aber Herr Lindner ist eben ein guter Rhetoriker, ein guter Redner, glänzt bei Veranstaltungen, alle sagen, was für ein toller Redner, aber er verliert das Volk. Weil nochmal, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Also die müssen sich klären, was sind unsere Kernbotschaften, was sind unsere drei Schlüsselbotschaften und damit in den Wahlkampf gehen, wie es halt der Trump auch gemacht hat. Ne? Obendrum, America first, unten drunter, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschärft im ersten Wahlkampf, deutsche und chinesische Unternehmen müssen Strafzölle bezahlen. Er hat sie jetzt nochmal zugespitzt, die Botschaften im letzten Wahlkampf. Ja, hat er ja, warte mal, ich hab's gleich. Ich verhindere die Invasion an der Südgrenze. Ich rette die amerikanische Wirtschaft. Ich verhindere den Dritten Weltkrieg. Das sind natürlich wahnsinnig starke Botschaften. Das heißt, klarer Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Und leider, insbesondere Populisten, kümmern sich darum sehr stark. Und viele Unternehmer leider nein.
Was mir da sofort einfällt, und ich kenne das auch aus meiner unternehmerischen Zeit, ich habe viele Dinge getan, weil sie meine Kunden wollten, viele Dinge getan aus Angst, vielleicht auch Mitarbeiter nicht zu verlieren oder einfach auch den anderen zu gefallen. Was gibst du Menschen mit, die sich jetzt gerade in einem der drei Dinge vielleicht wiedererkennen und sagen, ich muss doch so, der Markt diktiert ja halt. Wie kann ich den Mut aufbringen und authentisch sein, auch was meine Kommunikation, was meine Haltung betrifft? Weil du sagst ja richtigerweise, dass durch die Authentizität natürlich du eine ganz andere Wirkung hast und wahrscheinlich am Ende dann auch viel mehr Menschen an dich ziehst. Aber wie gehe ich diesen Schritt durch, diesen Veränderungsschritt?
Ja, super. Also wie gesagt, wir sind viel zu schnell im gleich schon die Botschaft haben wollen oder irgendwie den Kunden manipulieren. Ja? Nein, es ist wie bei jeder guten oder sehr guten Positionierung eines Unternehmens oder eines Produkts oder einer Dienstleistung auch. Ich gehe brutalst möglich von mir aus, ne, von dem, was ich denke, fühle und so weiter oder mit meinen Ressourcen. Und dann mache ich einen Perspektivwechsel und entwickle vom Markt her, wie bei einem guten Produkt. Das heißt, bei einer guten Botschaft bist es du, ja, deine Authentizität, ja, plus gelungenen Adressatenbezug. Das heißt nochmal, sehr starker Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Ein Beispiel. Ein Automobilkonzern kam zu mir, ich verkürze es jetzt hier im Podcast, bin da hingeflogen, dann haben sie die Präsentation gestartet, eine neue Strategie, wollen sie weltweit kommunizieren, unter anderem an ihre 14.000 Mitarbeiter. Und da waren 24 Schlüsselbotschaften. Weil aus der Angst heraus, mich priorisieren zu wollen, hatten sie 24 Botschaften. Die waren schon alle wichtig. Aber die Vorstände, auf die ich getroffen bin, die wussten ganz genau, was aus ihrer Sicht und der Sicht des Publikums, ja, in Anführungszeichen, was höhere priorisiert ist. Und die haben sich darauf eingelassen und unter einer Stunde kam raus, damals noch, das ist 7, 8 Jahre her, Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. Das heißt also, unter einer Stunde hat diese Selbstklärung stattgefunden und die anderen Botschaften waren unten drunter. Ja? Wenn es um autonomes Auto geht, zum Beispiel das Interieur der Fahrzeuge wird immer wichtiger, ist eine Botschaft, die wichtig ist, aber die nicht auf der ersten Ebene ist. Die kam also unten drunter. Aber bei allen anderen Dingen auch, wenn es zum Beispiel auch um Werte geht eines Unternehmens und so weiter, man findet relativ schnell die Priorisierung, wenn man nicht so schnell nach außen geht, sondern von sich ausgeht. Das ist der Schlüssel. Und nochmal eine Sache dazu gesagt. Die größten Pitches, die ich gewinnen konnte, Immobilienpitch über 1 Milliarde und sowas, da war nicht die Idee der Leute besser. Nein, aber sie waren klarer. Klarheit ist ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil in diesem Markt.
Frank, wie gewinne ich die? Wie gehe ich daran?
Klarheit. Wie gerade gesagt, dann kommen wir mal zusammen, wir zwei, Dirk, und dann reden wir eine Stunde. Das geht viel schneller, als du denkst, weil Intensität gewinnt immer über Länge. Weißt du, auch zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit den Werten. Ne? Da gibt es auch bei mittleren und größeren Unternehmen, da gibt es wochenlange Umfragen, ja, und was weiß ich. Da kommt irgendwas raus, auf Englisch geschrieben, hochkomplex, keiner versteht es. Ja? Habe ich mit Vorständen schon ein paar Mal gehabt. Im Grunde genommen haben die Werte meistens zu tun, Werte sind also tiefe Glaubenssätze, die ein Unternehmen steuern, so wie jede Gemeinschaft. Die gibt es bewusst oder unbewusst. Die haben immer zu tun mit der Region, wo das Headquarter sitzt, und sie haben immer zu tun mit den führenden Menschen, meistens mit dem Gründer. Jetzt habe ich meine Frage an dich. Du kommst ja, bist ja in Stuttgart geboren, wie ich gehört habe, ne? In Nürnberg aufgewachsen.
Ja.
Wofür steht der gemeine Schwabe? Was hat der für Werte? Erzähl mal schnell.
Ja, auf jeden Fall ist ein Schaffer. Der macht es. Der ist
umsetzungsstark. Genau, nennen wir es mal umsetzungsstark.
Also umsetzungsstark, fleißig. Und man sagt ihm natürlich auch ein bisschen Geiz nach. Also der fährt lieber sein
sparsam.
Genau. Sparsam, genau. Also ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Und natürlich, er ist ein Tüftler.
Der Tüftler, also einfallsreich und er ist verbindlich. Wenn die Kehrwoche am Donnerstag, du weißt es, als Schwabe um 16 Uhr ist, ist sie Donnerstag um 16 Uhr und nicht, wie ich es als Partner dann nehme, auch noch Freitag um 19. Nein. Das heißt, haben wir schon ein paar Werte, die für viele Unternehmen im Schwabenland total stimmig sind. Einfallsreich. Ja. Umsetzungsstark, verbindlich, haben wir 3 Werte, bitteschön. Brauchst keine große Befragung. Wenn du eben in der Empathie bist, wenn du ein paar tiefere Fragen stellst und weißt, es hat meistens mit der Region zu tun und mit den leitenden Personen. Und so ist es bei anderen Dingen eben auch. Auch bei einer Positionierung ist es so. Ja? Und bei allen Fragen auch bezüglich Botschaft oder Argumentation. Das geht viel schneller, als man denkt.
Ja, spannend. Nehmen wir mal das Thema Positionierung. Also ich denke, so eine Firma wie Apple und Tesla, ich glaube, da wissen die meisten, jetzt mal unabhängig von aktuellen Geschehnissen, wissen die meisten aber, für was die Firmen jetzt so irgendwie stehen oder was sie vorhaben. Ich glaube, das sind ja auch große Beispiele. Wie können so kleine und mittelständische Unternehmen gerade in diesem Thema Markenbildung positionieren, gerade davon lernen? Oder, Frank, vielleicht hast du auch einen Tipp, wie können die ersten Schritte gehen, genauso in diese Richtung kommen, dass der Gegenüber versteht, wow, genau dafür stehen die.
Also wieder, jede gute Positionierung geht von sich aus, also von den Ressourcen, den Fähigkeiten, ne, die wir angeeignet haben, von den Erfahrungen, die wir haben, und dann vom Markt her entwickeln. Also es muss immer so ein bisschen, man muss eben sehr auf den Markt hören. Ne? Die Leute kommen mit Ideen auf sich. Wenn man mal, was ich, ja mal jetzt, weil du den Schwab, ich vor mir habe, nehmen wir mal den Winterhalter. Ja? Der Winterhalter, Weltmarktführer für Untertischspülmaschinen in der Gastronomie, aber eben weltweit. Ja? Mhm. Hat der Winterhalter war früher Flugzeugbauer in Friedrichshafen. Ja? Dann war Krieg und dann war alles kaputt und dann ging er halt spazieren, hatte schon Kinder, eine Familie, musste irgendwie ernähren. Dann hat er aus den Vorderteilen von den Gasmasken sein erstes Produkt gemacht, nämlich die Petroleumlampe. Weißt du? Dann hat er festgestellt, die Leute wollen Brot backen, aber können nicht, es gibt keine Elektrizität. Dann hat die Backhexe erfunden. Ja? Und immer hat mal ein Wirt gefragt, sag mal, mit den ganzen Abwaschen vom Zeug hier, von den Tellern und so, kannst du mir da mal irgendwas bauen, eine Wanne oder sowas? Dann hat er die Idee gehabt für die erste betriebliche Spülmaschine der Welt, hat es aber nicht gleich gebaut, sondern nur als Konzept entwickelt und auf einer Messe in Köln, wie ein Start-up, gesagt, er würde dieses Konzept zeigen. Dann haben die ihm den Stand überrannt und dann hat er sie gebaut in einem Jahr. Ne? Also dann haben die am Wochenende, hat mir der Winterhalter erzählt, dann gab es kein Fleisch zu essen, weil es brauchte das Geld fürs Gas, für Schweißgas. Ja. Dann hat er die erste betriebliche Spülmaschine gebaut. Das heißt also, der hatte enorme Fähigkeiten natürlich und Ressourcen, aber er hat es eben vom Markt her entwickelt. Und es gilt für jede Positionierung eben auch. Das heißt, der erste Faktor zum Mitschreiben ist natürlich immer die Spezialisierung. Aber die Spezialisierung alleine reicht nicht. Ne? Wenn du jetzt hier am Kudamm, bin ja gerade in Berlin, im Kudamm einen Laden aufmachst und hast halbe Schweinehälften, gebrauchte Handys und neue Porsches, das ist kein guter Laden, das wird nicht funktionieren, richtig? Du brauchst eine Spezialisierung. Aber das reicht noch nicht, wenn wir jetzt sagen, Handtaschen. Was fehlt uns noch? Es fehlt die Differenzierung, die Divergenz, das Besondere. Ne? Weil du kannst am Kudamm keinen Laden haben, wo du Handtaschen von 4 Euro, chinesische Handtaschen, bis 28.000 von Gucci verkaufst. Das geht nicht. Du brauchst eine Markenidentität. Du brauchst eine Divergenz. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist damit verbunden, du brauchst natürlich auch Kundensegmente, die du im Kopf hast. Bei Gucci ist es glasklar, die haben sehr reiche Menschen. Diese Mode sehen wir in der Regel nicht. Die haben sehr, sehr reiche Menschen, ne, Haute Couture. Aber sie haben eben vor allen Dingen die Mittelschicht, die gern reich wäre. Ja? Das heißt, die Handtasche ist dann im Fenster für 4.000 Euro, die praktisch nicht gekauft wird. Dann geht die Mittelschicht rein und kauft zumindest einen Gürtel oder eine Jeans für 350 Euro. Also die haben alles. Die haben Spezialisierung, die haben die Divergenz und die haben die Kundensegmentierung. Das sind diese drei Dinge, die jede gute Expertenpositionierung oder eine andere Positionierung vom KMU braucht. Jetzt hast du die Positionierung, damit kannst du Geld verdienen. Und je stärker du jetzt die Divergenz in den Vordergrund rückst, desto mehr entsteht die Marke. Die Marke steckt also in der Divergenz, in deiner Eigenart, mehr als im Produkt. Nimm mal Apple. Apple ist die meistverkaufte Uhr, Apple. Ist Apple ein Uhrenhersteller? Ja. Ist Apple, macht er auch Computer? Ja, macht er. Ne? Also das heißt, natürlich ist es ein Tech-Konzern, gar keine Frage, ist die Spezialisierung. Aber die Divergenz ist eine andere. Und deswegen hat Steve Jobs damals schon gesagt, einen Satz, der praktisch nicht verstanden wird in der Wirtschaft heute. Marketing is about values. Was heißt das? Marketing, da geht es um Werte. Eine Marke hat Werte und hat ein Werteversprechen. Ich weiß, wenn ich bei McDonald's reingehe, was mich erwartet. Ich weiß, wenn ich bei Apple reingehe, was mich erwartet. Ich weiß, wenn ich bei Gucci reingehe, was mich erwartet. Und wenn du halt zur Marke wirst, eine Marke hat mentale Verfügbarkeit in den Köpfen der Zielgruppe. Wenn du zur Marke wirst, hast du viel höhere Margen. Ich will mal ein Beispiel bringen. Wenn irgendwo ein Geschäftsführer oder ein Vorstand, wie du vorher gesagt hast, Keynote halten muss, dann ist die Möglichkeit da, dass jemand um ihn herum oder er selber sagt, da gibt es doch den Keynote-Speaker-Coach für Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer. Ne? Der ist ja eigentlich Regisseur. Also Divergenz, Regisseur, Spezialisierung, Keynote-Speaker-Coach, Segment, Geschäftsführer. Mhm. Und wenn das ihm in dem Augenblick einfällt oder jemand um ihn herum, habe ich mentale Verfügbarkeit in dem Kopf meiner Zielgruppe. Das Gleiche auch, wenn es um Positionierung geht von einem KMU, mache ich ja auch. Ja? Also man sagt, da gibt es doch, ja, wir müssten mal wieder richtig da Klarheit reinbringen in die Positionierung. Ja? Da gibt es den Asmus für oder so. Dann habe ich also mentale Verfügbarkeit. Und das ist eine Marke. Das geht über reine Positionierung hinaus.
Okay, sehr, sehr spannend. Wie Frank, ich glaube, relativ klare Antwort, aber ich würde mich einfach interessieren oder interessiere mich einfach dafür, wie baue ich diese Marke auf, dahingehend, dass die dann auch hängen bleibt?
Ja, gute Frage.
Dass die hängen bleibt? Ja. Und ja, also gut, ich mache jetzt mal eine ganz große Richtung Just Do It. Ich glaube, da wird wahrscheinlich jeder wissen, was jetzt dahinter steckt, aber ob das jeder schaffen mag, ob das Elektrobetrieb schafft, ja, womöglich regional vor Ort kann er das ja genauso schaffen.
Total.
Ich merke schon in meiner eigenen Aussage, Blödsinn. Ja. Nein, lange Rede, kurz Sinn. Wie gehe ich jetzt damit vor? Was brauche ich dafür, damit ich diesen Markenaufbau auch wirklich schaffe?
Also ganz konkret, ich habe ein Unternehmen begleitet oder begleite es immer noch, ja. Wir treffen uns immer mal so ein, zweimal im Jahr. Und als ich das erste Mal letztes Jahr da hingekommen bin, habe ich nicht verstanden, was die machen. Ganz viele B2B-Unternehmen verstehst du nicht, was sie machen. Da haben wir einfach geklärt, was macht sie eigentlich? Okay, Spezialisierung, es kam raus, Kurzfassung, sie machen Reinraumböden. Ja, okay, verstehe ich. Reinraumböden braucht man für Produktion und so weiter. Alles klar. Dann die Differenzierung, habe ich viel nachgefragt und dann der CEO hat mir eigentlich gesagt, naja, wir sind da eigentlich sowas wie der Innovationsführer. Aha, kann man schon mal auf die Website schreiben, der Innovationsführer für Reinraum. Böden. Jetzt fehlt mir noch die Segmentierung. Da habe ich gesagt, okay, für wen macht es das? Ja, für alle möglichen. Ja, ist ganz normal. Man ist selber nie klar, deswegen braucht man auch Leute von außen. Und dann kam raus, ja, letztendlich ist es Pharma. Weil da macht es am meisten Spaß, da verdient man am meisten Geld. Ja, da kann man es am schönsten machen. Dann kommt Automotive und dann kommt noch Lebensmittel, Molkereien oder sowas. Okay, also ist dieses Unternehmen der Innovationsführer für Reinraumböden, für Pharma, Automotive und Lebensmittel. Und jetzt sind sie gerade dran, gerade jetzt die Woche, einen riesigen Pitch zu machen. Das ist eigentlich, was sie in einem Jahr verdienen bei einem dänischen Unternehmen, weil der Spezialist und Innovationsführer für Reinraumböden, insbesondere Pharma, und dieses Unternehmen ist ein Pharmaunternehmen, zieht halt in der Kommunikation ganz anders, als wenn ich nicht weiß, was du eigentlich genau machst. Ja? Und vor allen Dingen nicht für wen. Und jetzt ist aber deine Frage, aber wie wirst du zur Marke? Naja, Brian Sharp, ein evidenzbasierter Forscher, oder wie jeder Forscher eigentlich sein sollte, evidenzbasiert aus Australien ist der, hat gesagt, naja, eine Marke entsteht, also wenn man mentale Verfügbarkeit hat, durch möglichst viele Markenimpulse über verschiedene Touchpoints. Das heißt, es ist wie bei der Großbank auch, die erfolgreichste Kundenberatertruppe sind die, die am häufigsten Kunden anrufen. Ganz einfach. Es geht über die Frequenz. Natürlich kannst du auch üben, dass der Anruf schöner ist, gar keine Frage, die Conversion besser ist. Du kannst auch bei einer Anzeige das natürlich machen, dass die Conversion besser ist. Aber tatsächlich, der erste und wichtigste Faktor ist die Frequenz. Je häufiger ich dich sehe als möglicher Kunde, desto mehr bist du in meinem Kopf. Punkt. Deswegen McDonald's und überall ist das Zeug sichtbar. Ich bin mit meinem Sohn vor kurzem, meinem 19-jährigen Sohn, zum Vortrag gefahren, hat er so ein Video über mich gemacht. Ne? Super performt auf LinkedIn. Wie viel war es? 588.000 Impressions, Wahnsinn. Mega. Also die Jungen, die können das, mega, ja, total. Und dann hat er Hunger bekommen und hat gesagt, gibt es hier nicht irgendwo ein McDonald's? Also McDonald's leider hat in dem Augenblick mentale Verfügbarkeit bei meinem Sohn. Und es entsteht eben über die hohe Frequenz. Jetzt sagt ein KMU, ja, ich bin McDonald's, das kann ich ja nicht machen. Doch, Du kannst zum Beispiel Anzeigen schalten auf irgendeine Adresse von irgendeiner Messe beispielsweise. Machst du Meta-Ads, ja, nur für diese 2 Tage. Du bist sofort, jeder, der dein Handy aufmacht, bei Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube oder irgendwo reinschaut, sieht erstmal dein Gesicht und dein schönes Video. Das heißt, du hast eine viel größere Sichtbarkeit dann als der womöglich den größten Stand hat auf der Messe. Ja, und der kostet viel, 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 viel mehr. Also da ist eben Kreativität gefragt, wie man diese Frequenz hinbekommt. Ja. Aber das geht auch für KMUs.
Ja, spannend. Wie weit spielt da das ganze Thema nochmal Emotion oder Pattern Interrupt? Spielt es da noch eine Rolle, dass das irgendwo jetzt ganz besonders sein muss, dass ich jetzt da irgendwo overdelivern muss, komplett was anders machen muss als alles andere? Oder ist es dann tatsächlich nur die Tatsache, dass du in dem Moment irgendwo in einer Weise gesehen, identifiziert wirst und wenn der dann wieder dich erkennt, dann sagt, ach, den kenne ich schon irgendwoher. Also da ist schon eine Verknüpfung da und vielleicht sogar ein Stück Vertrauensaufbau geschehen.
Absolut. Also reines Performance-Marketing, also Anzeigen schalten und dann Leads einsammeln, funktioniert im B2B-Bereich häufig nicht gut. Mhm. Warum? Weil, wie du sagst, im B2B-Bereich brauchen wir viel mehr Vertrauen. Ja? Mhm. Na, also irgendeinem nächsten Abnehmcoach folgen, okay, aber jetzt hier einen reinen Raumboden kaufen. Ja? Aber man sieht deutlich, dass es so 3 Phasen gibt, so Discovery, Indoctrination und Conversion. Ich mache es ein bisschen kurz. Das heißt, die Leute entdecken dich irgendwo. Mhm. Also durch das Beispiel Content-Marketing oder Anzeigen oder du hältst einen Vortrag bei einer Messe, ja, keine Ahnung, was du machst. Oder da entdecken die dich. Und jetzt geht es in der Regel schon Monate, ja, wie du sagst, Monate oder Jahre, bis sie den Need haben, also den Bedarf haben und bis auch das Vertrauen hergestellt ist. Ne? Also eine Marke, nochmal, entsteht über, ist eben nicht Performance-Marketing, sondern wenn du zum Beispiel jetzt als KMU Geld nimmst und sagst, okay, ich gebe jetzt ein bisschen Geld, nicht so viel und möchte mal was im Internet machen, so eine Anzeige, da würde ich dir immer raten, nicht Performance-Marketing, weil die Agentur will das Geld schnell verbrennen, dann haben sie ihre Fee, die sie brauchen. Nein, du nimmst das Geld und steckst es über ein Jahr sehr spitz auf bestimmte Zielgruppen. Dann tauchst du immer über das Jahr immer wieder mal auf und so baut sich die Marke auf. Und natürlich ist es besonders billig und einfach, wenn du es in deiner Region machst. Weißt du, wenn du ein Gartenbauunternehmen hast oder sagen wir mal ein Security-Unternehmen, habe ich auch gecoacht aus Hamburg, ja, einfach erstmal voll Hamburg, 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 Hamburg. Ja, da machst du da Content-Marketing, vielleicht machst du auch noch mal eine Anzeige, dann gehst du vielleicht mal zu dem Club, dann gehst du auf die Bühne, ja, verschiedene Touchpoints. Und so kannst du auch als KMU eine richtig tolle Marke aufbauen. Und wenn du in Hamburg hast, dann gehst du noch nach Hannover und so weiter, wenn du Lust hast.
Sehr stark. Jetzt gehen wir noch mal auf das Thema Handwerksbetrieb, jetzt nehmen wir mal irgendwo eine Großstadt, so 100.000 Mann Großstadt, Jena zum Beispiel, weiß nicht, Malerbetrieb, 20, 25 Mann. Wie gehe ich jetzt da vor, nur als Beispiel, okay, du sagst klar, immer mal wieder sichtbar sein, aber wie gehe ich jetzt auch mit dem Content um? Was mache ich, um Vertrauensaufbau zu leisten, damit es dann auch gegebenenfalls auch schneller verankert wird? Was hast du da für Tipps, was du oder aus deiner Erfahrung, was du uns da mitgeben kannst?
Du kannst heutzutage mit einem zum Beispiel YouTube-Nischenkanal, der nichts kostet, die großen Player am Markt im B2B-Bereich immer noch rechts überholen. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Steuerberater, die heißen anders in der Schweiz, weiß ich jetzt gerade nicht, der einfach Steuerberatungstipps für eine bestimmte sehr spitze Zielgruppe gemacht hat. Deswegen gibt es nicht viele Aufrufe, aber das darf ich nicht täuschen. Ja, die richtigen folgen ihm dann, ich glaube, es war Familienstiftung oder irgend sowas. Und der hat dann die großen Kanzleien rechts überholt, das hat er auch eine große Kanzlei. Das heißt also, du könntest einfach Content machen, den kannst du also auf YouTube, auf Instagram teilen. Wie oft liegt es an dir? Ja, du kannst es einmal die Woche machen oder zweimal die Woche oder jeden Tag, wenn du lustig bist. Ja, du kannst sagen, ja, hier, guck mal, das ist jetzt hier, machst du sich mit so und so Befall von dem Schimmel, ja, wie geht man da am besten vor? Ja, die meisten machen falsch, dass das und das und das und das. Ich mache immer erst und es kommt, sagst du, was du machst. Ja, dieser Video geht 30 Sekunden, es darf wackeln, es darf authentisch sein. Wir haben ja schon geklärt, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Selbstbewusstsein. Ja, und dann gebe ich Vertrauen. Dann sage ich, okay, der hat es drauf. Ich habe es noch nicht verstanden, was er mit dem Schimmel meint, aber irgendwie glaube ich dem. Ja, und dann sehe ich den und dann denke ich, oh ja, wenn ich mein Haus renovieren muss, gehe ich zu ihm.
Mega.
Also B2B, es ist noch ein unbestellter Markt, sage ich dir.
Ja, spannend. Das hört sich so einfach an. Mensch. Ja.
Fragen. Nur die Oberfläche ist kompliziert. Ja, es ist auch einfach. Ja. Wenn man die Prinzipien durchschaut hat, muss ich dazu sagen. Und da natürlich die Umsetzung macht natürlich schon Arbeit. Guck mal, ich habe jetzt, das Wichtigste bei mir ist ja, ich habe Bestandskunden, das ist das Wichtigste. Dann habe ich Weiterempfehlungen, wie so viele B2B-Unternehmen eben auch. Und dann habe ich schon die Sichtbarkeit über Bühne und LinkedIn zum Beispiel. Ich habe auf LinkedIn habe ich was sind es jetzt, 21.000 Follower? Ne? Und ich gebe zu, jetzt vor unserem Podcast habe ich 2 Stunden Marketing, also einen Beitrag geschrieben, den ich morgen um 7.30 Uhr am Dienstag posten werde.
Wow.
Ja, ja, aber ich meine, na und? 2 Stunden? Also wie viel die Unternehmen investieren für Marketing? Weißt du, und ich investiere da keinen Pfennig, natürlich ist meine Zeit, aber ich investiere da 2 Stunden, manchmal sogar 3 für einen Beitrag, ja, aber ich mache 2 Beiträge pro Woche und LinkedIn ist ein Inbound-Kanal, kann ich allen da draußen sagen, also ich bekomme die Kaltanfragen nur über LinkedIn, nicht über Instagram. Instagram ist ein B2C-Spielfeld, das ist zwar für die Markenstärkung gut, aber für die meisten ist, wenn die B2B machen, ist natürlich LinkedIn der Kanal. Ja, Wahnsinn. Da gucken, weißt du, und dann, wie ich vorher gesagt habe, 588.000 Leute gucken mein Video an oder haben ihn gesehen. Muss man vorstellen, da kommt eine Riesenstadt wie Frankfurt, läuft an meinem Video vorbei. Wie weit das anschauen, eine andere Frage. Aber wir haben heute Möglichkeiten, gerade als kleines und mittleres Unternehmen, die gab es früher nicht. Aber nochmal gesagt, es wird immer noch nicht wirklich genutzt. Ganz wenig nutzen uns.
Spannend. Wo siehst du denn ja dahingehend so die Zukunft, gerade auch dieses Thema Markenaufbau? Wir sind jetzt ein bisschen im Marketing gelandet.
Ja.
Und wir haben ja dieses Thema, so diesen kompletten Overload, wow, überall zu viel, auch viele reden, also es reden wirklich viele davon, es ist nicht nur pauschal gesagt, wow, Mensch, LinkedIn hat auch nicht mehr so diesen Wert, den es mal hatte und so. Also es ist Das mag alles punktuell sein, du hast ja gerade auch das Gegenteil bewiesen, was es an Wirksamkeit hat. Aber wo siehst du denn den richtigen Mix? Ja, jetzt ist vielleicht das Beispiel eines regionalen Unternehmens. Mach mal lieber ein überregionales Unternehmen. Aber sag, wie kann ich so einen richtigen Mix finden zwischen ein wenig offline, ein wenig online? Aber gerade was das Thema Markenaufbau gibt, hast du da auch eine Strategie, eine Idee, die du uns da mitgeben kannst?
Das hängt natürlich sehr vom Unternehmen ab, ne? Ist ganz klar. Also das geht ja davon, wo sitzen die Kunden. Ne? Aber nochmal gesagt, ich darf jetzt keinen Namen hier verraten. Ich kenne ein Unternehmen hier in Berlin, kenne den Unternehmer ganz gut, der also, das ist das Beispiel von vorher, auf einer Bildungsmesse, das ist ein Dienstleister, ist er, ne? Statt 25.000 Euro für den Stand, 11.000 Euro in Werbung gesteckt hat im Internet. Auf die Adresse von der Messe. Und der hat viel mehr Leads bekommen, also potenzielle Interessenten und dazu noch viel bessere. Also hat noch viel mehr Geschäft gemacht. Also das meine ich eben, man darf kreativ sein. Ne? Und für manche ist es zum Beispiel Content-Marketing ganz stark. Also für dieses Unternehmen, den Rheinraumböden, ne, da gibt es 2 CEOs und der eine hat eben seinen YouTube-Kanal. Ja, und dadurch gewinnt der Vertrauen, weil diese ganzen Leute, die verantwortlich sind, zum Beispiel für Reinräume im Pharmabereich, ja, die folgen ihm halt mittlerweile. Und deswegen machen die dann halt auch so ein Summit, weißt du, habe ich ihnen gesagt, das sollen sie machen, dass sie eben so eine kleine Messe vor Ort haben, Dann natürlich geht es mit der Website schon los, dass der Chef spricht selbst, die Chefin spricht selbst. Wir kaufen ja immer bei Menschen. Der Markt sind die Menschen. Ja. Es geht über Vertrauen. Und der CEO von diesem Unternehmen mit dem Rheinraumböden ist ein wahnsinnig netter Mann, der wirklich Qualität liebt. Er liebt, schöne Böden zu machen. Also ich habe gesagt, du musst vor die Kamera. Ja? Es gehst also auf die Website, Innovationsführer und so weiter, für Pharma. Und dann siehst du ihn, klickst drauf und da ist ein 30-Sekunden-Video. Also es gibt viele Dinge, die eben wichtig sind, um entweder entdeckt zu werden oder um den Vertrauensaufbau zu intensivieren. Das sind letztendlich die beiden Dinge.
Ja, ja. Du hast vorhin was ganz, ganz Spannendes angesprochen, dieses Thema Impressionen, Interaktionen. Da lassen sich ja, also habe ich anfangs auch gemacht, mich auch tierisch geärgert, als ich angefangen habe, mich um das Thema in der Beratung und Coaching-Bereich. Ja. Ich sage, Mensch, warum, es ist doch so ein wichtiges Thema, warum liked denn das keiner? Ja. Was du sagst, ist ja vollkommen richtig, aber sag, was kannst du uns denn dahingehend mitgeben? Oder beziehungsweise dauert das ein bisschen? Oder soll ich mich wirklich davon gar nicht blenden lassen und sagen, Mensch, es kommt nicht auf die Quantität, sondern wäre auf die Qualität an?
Ja,
also. Ja, und warte mal, ganz kurz, das ist der eine Teil der Frage. Und der andere Teil der Frage, es hören dann ja auch nach einem gewissen Zeitraum auch die Leute auf, die Unternehmer, die Firmen auch auf Content zu machen und hören dann einfach plötzlich auf und machen dann nicht weiter. Soll ich dann unbeirrt weitermachen und sagen, ich bleibe dran oder wie soll ich damit umgehen? Sorry, es war jetzt ein bisschen kompliziert, aber wie gehe ich mit dieser Schrittfolge um und lass mich da nicht entmutigen?
Also es hängt natürlich jetzt davon ab, wie groß ist dein Unternehmen. Ne? Bist du Einzelunternehmer, hast du 5 Leute oder 50 oder 500 oder 5.000. Ne? Das ist durch ein Unternehmen mit 5.000 Leute, wenn die es wirklich ernst meinen, müssen fast alle Spielformen des Vertriebs und des Marketings heutzutage nutzen, um sehr profitabel zu sein und eine starke Marke aufzubauen. Das heißt, auch Cold Calls geht ja B2B wahnsinnig gut. Du kannst Unternehmen anrufen, das ist auch erlaubt. Ne? Also eine richtige Aufbau von eine Mannschaft, die wirklich Vertrieb kann, ne? Die zum Telefon greifen kann. Der Vorteil ist natürlich das, wenn du diese Leute im Unternehmen hast, gerade in Krisenzeiten, dann nehmen die halt häufiger das Telefon in die Hand. Verstehst du? Da kannst du sehr schnell hochfahren, weil wir haben ja vorher schon gelernt, die Frequenz ist entscheidend. Ja, auch bei einer Großbank ist die Frequenz, wie häufig die Firmenkundenberater anrufen, entscheidend. Die Qualität des Calls ist auch entscheidend, wie ich vorher sagte, aber die Frequenz ist noch entscheidender. Also das war jetzt mal ein Beispiel Cold Call. Ja? Klar, es kommt auch immer mehr KI da in dieses Feld und so weiter, gar keine Frage. Ne? Und dann haben wir jetzt schon kurz besprochen, Content Marketing. Ja, Content Marketing dauert länger. Der Vorteil ist aber, wenn du die Cold Calls abstellst, hast du keine Aufträge mehr. Wenn du Content Marketing gut gemacht hast, ein paar Monate, ein paar Jahre, hast du weiterhin Aufträge, weil die Marke ist verankert, zumindest noch eine Zeit. Kannst du mir folgen? Es dauert also länger, aber der Impact ist auch letztendlich größer, wenn du es gut machst. Und natürlich kannst du diesen Markenaufbau deutlich beschleunigen, indem, wie ich vorher sagte, du eben auch zum Beispiel regional, aber auch nicht nur, Anzeigen schaltest. Natürlich, auch das braucht ein bisschen Zeit, ja, wenn du nicht jetzt Performance-Marketing machst, aber das ist wirksam. Na, also wir haben heute, darauf will ich ja vor allen Dingen aus, wir haben heute unfassbare Kanäle. Ne? Wir dürfen jetzt halt nicht so tun, als wir machen eine Anzeige oder wir machen ein Posting und dann habe ich so viele Anfragen und kam mich davor.
Genau.
Nein, genau. Überleg mal, was das früher gekostet hat. Weißt du, so, wenn ich mache das mal als Beispiel. Wenn ich jetzt so hier in Berlin am Alexanderplatz ein Riesenplakat an einem der hohen Häuser gehängt hätte, vielleicht 4 Tage mit Produktion, mit Umsetzung, mit Hochziehen, mit Erlaubnis und so weiter, kostet vielleicht 80.000 Euro, vielleicht sogar mehr. Ja? Dann habe ich nach den 4 Tagen 3 Anfragen, wunderbar, aber 80.000 Euro ausgegeben. Ja? Wenn ich 80.000 Euro nehmen würde und in Social Media blasen, oh mein Gott, ich brauche sofort weitere 30 Leute hier, weißt du? Das ist doch der Unterschied. Das ist eine riesige Möglichkeit, die wir gerade haben. Und es ist ein Marathon. Und Marketing gehört dazu. Warum? Der kritische Faktor, auch wenn es alle viele Unternehmen Mitarbeitende suchen, aber der kritische Faktor ist immer Kundengewinnung. Immer. Immer, weil Go-to-Market heißt es bei Startups, ne? Oder eben Kundengewinnung beim KMU. Weil wenn du genügend Kunden hast, dann kannst du dich kümmern um Mitarbeiter, um Systeme, um gutes Fulfillment, aber erstmal brauchst du Kunden. So, ne? Also ja. Wer Vertrieb kann, hat ein Unternehmen. Wer Vertrieb kann, hat ein Unternehmen. Was ist Vertrieb? Was ist Marketing? Kommunikation. Da schließt sich der Kreis, weißt du, Dirk? Letztendlich ist Marketing Kommunikation. Was sehr ist schön. Vertrieb? Kommunikation. Ganz einfach.
Ja, spannend. Das wäre die übernächste Frage gewesen. Eine möchte ich noch davor einklinken. Thema ganz kurz, Thema deine Einschätzung zum Thema KI und diesem Kontext. Mhm. Wie siehst du das Thema KI-Markenaufbau und auch
also die Thema Leute, KI, die ich kenne, ja. Die, ja. Ich kenne, die in der KI-Entwicklung sind, sagen, sie wissen es selber nicht.
Okay.
Also das ist schon etwas, was uns auch mal um die Ohren fliegen kann als Menschheit und wird bestimmt auch mal so oder so passieren, ja. Und auf der anderen Seite wissen wir noch nicht, was damit alles entstehen kann und welche Jobbeschreibung auch irgendwann damit überflüssig wird. Das wissen wir noch nicht. Ja. Aber wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, Daumen hoch. Ja. Ja, klar. Also das ist natürlich Wahnsinn, was da möglich ist, ja.
Ja. Aber ich entnehme jetzt deine Aussage, dass das ganze Thema Markenaufbau dann schon sehr viel einfach noch mit Fleißarbeit zu tun hat, mit auf den Hintern setzen und ja, Menschen wie dich dann auch dazu zu ziehen, die das gegebenenfalls spiegeln und auch ein bisschen aus den Menschen auch rausholen.
Absolut, absolut. Weil da wird auch die KI natürlich immer mehr kommen und wir arbeiten ja auch mit KI und so und es wird KI-Agents geben und du kannst auch deine Positionierung dann mit der KI machen. Ja, das ist alles möglich. Aber weißt du, wenn ich so einen Tag-Workshop mache, wie du auch, was wir da alles wahrnehmen, was wir alles wahrnehmen über das Unternehmen, über die Region, über die Menschen, was sie beim Mittagessen erzählen, alles. Dann stellen wir noch kluge Fragen. Die kann die KI auch stellen, ja, aber eventuell weitere Fragen. Ne? Das ist schon noch hochkomplex. Ja.
Ja.
Und du brauchst natürlich auch Marktkenntnis. Zwar hat die KI auch mittlerweile Marktkenntnis, gar keine Frage, aber ich bin jetzt mal fast jeden Tag in verschiedenen Unternehmen unterwegs. Mal ist es ein Startup, mal ist es ein KMU, mal ist es ein Konzern, die ja häufig dann auch die Kunden sind von KMUs oder andersrum. Da erfahre ich wahnsinnig viel, was womöglich die KI gerade nicht weiß. Mhm. Das vollständig zu ersetzen, schauen wir mal, ich glaube, es geht noch eine Weile.
Ja. Frank, was sagst du denn für uns Unternehmer oder selbstständige Führungskräfte? Was ist denn jetzt auch unsere wirklich wahrhaftige Aufgabe, die wir jetzt haben in diesem ganzen Kontext des Markenaufbaus, der Vermarktung, der Kommunikation? Wie siehst du unsere Rolle? Was ist die Rolle, die wir eigentlich auszufüllen haben, aus deiner Sicht?
Auch super Frage, finde ich. Also bei Steve Jobs durfte ich lernen, er hat immer einen Fokus auf zwei Dinge gehabt. Best Product, Best Marketing. Mhm. Er hat also immer dieses beide, was ich vorher gesagt habe, er hat immer versucht, das beste Produkt zu bauen und das bestmögliche Marketing zu machen, also die beste Kommunikation über die Qualität dieses Produktes. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Orientierung. Jetzt ist natürlich so, weißt du, bei mir ist ja, ich habe in diesen ganzen Masterminds, in denen ich drin bin, weißt du, mit den üblichen Verdächtigen, die du auch kennst aus dem Speaker-Bereich und so, die haben ja alle skaliert, die haben alle Mitarbeitende, ja, zumindest behaupten sie es. Aber manche haben 30, manche haben 80. Ich habe das ja nicht gemacht. Weil ich wollte dieser sehr profitable Freiberufler bleiben. Das heißt, ich habe eine angestellt, das ist meine Frau, die in Wirklichkeit mein CEO ist. Ja. Und dann haben wir noch eine Assistentin, die ist virtuell. Aber wir heißen ja Frank Asmus und Partner. Und für bestimmte Dinge nehmen wir Partner dazu. Also wir sind sehr, sehr, sehr klein, aber eben sehr, sehr profitabel. Das heißt, meine Aufgabe, ich habe diese beiden Dinge im Blick. Ich will das beste Fulfillment. Ich will so gut ich kann einen Unternehmer oder eine Unternehmerin unterstützen. Und auf der anderen Seite mache ich eben auch, wie ich vorher gesagt habe, 2,5 Stunden LinkedIn. Mache ich selber, ja, mache ich wirklich selber, für morgen zum Posten. Oder auch, wenn ich auf der Bühne stehe und so natürlich. Jetzt da draußen gibt es ja KMUs oder auch große Unternehmen. Da ist die Aufgabe des Unternehmers meiner Ansicht nach genau die gleiche. Du musst gucken aufs Produkt, du musst gucken aufs Marketing. Weil übers Marketing kommt das Geld rein letztendlich, also übers Vertrieb. Und jetzt hast du aber die Aufgabe als Unternehmer, Systeme zu bauen. Das ist der Unterschied zu mir. Und es ist auch der Grund, warum ich nie Lust hatte, ein Unternehmen aufzubauen. Weil Systeme aufzubauen, das ist nicht, ich habe Regie studiert, weißt du, ich bin ein halber Künstler oder ein ganzer. Das ist nicht das. Ich will jeden Tag Menschen begegnen, ja, und die inspirieren und mit denen tief gehen. Das ist nicht, was mich fasziniert, Systeme aufzubauen. Aber das bräuchtest du eigentlich. Ich habe so eine stille Skalierung. Das heißt, wenn du eine sehr starke Marke bist, haben wir ja drüber gesprochen, Marc, ich bin eine sehr starke B2B-Marke, da kommen Unternehmen auf dich zu und machen mit dir Joint Ventures. Also ich habe so ein paar Joint Ventures, ja, Grader zum Beispiel eben auch, das ist ein B2C-Markt. Das heißt, ich befülle deren Online-Kurs und dann bekomme ich so und so viel Prozent dafür. Das ist ein Joint Venture. Das ist meine Art der Skalierung, weil ich mich selbst gut kenne. Natürlich kannst du als Unternehmer auch engpassorientiert kooperieren. Vielleicht hast du ja einen Co-Unternehmer, ja, oder einen Geschäftsführer, der es liebt, Systeme aufzubauen. Voilà, ja. Dann hast du den an deiner Seite und du guckst, wie Steve Jobs auch, der auch keine Lust hatte, Systeme aufzubauen, aufs Produkt und aufs Marketing. Also jeder hat eben auch sein, was er liebt, ne? Ja. Und das, aber nochmal, ich glaube schon, diese Orientierung von Steve Jobs ist sehr gut. Best Product, Best Marketing. Und wenn du ein Unternehmer bist, ein echter, musst du jemanden haben oder selber machen, Systeme aufzubauen.
Ja, spannend. Frank, was ist dein, du hast es gerade, glaube ich, schon fast genannt oder du hast es genannt. Ja. Was ist dein persönliches Geheimnis, dass du so eine Freude daran hast, den Menschen zu helfen? Ja, was auch immer, ob das das Thema geile Keynote ist, ob das Thema gute Positionierung, guter Markenaufbau ist. Was begeistert dich daran so daran, dass du 2,5 Stunden für einen LinkedIn-Beitrag dich hinsetzt? Nein, Spaß. Ja, ja. Nein, dass du einfach diesen Einsatz bringst und dass du auch wirklich, dass du da so viel Spaß dran hast. Was ist dein persönliches Geheimnis?
Ich glaube, es sind zwei. Heute mal gesagt, zwei. Ja. Das eine ist, du weißt es ja schon, Mensch und Kommunikation. Ich liebe es täglich, Menschen zu unterstützen. Das ist die Contribution, das ist der Beitrag, den ich leisten kann und möchte. Und da werde ich nicht müde. Das macht mir unheimlich Spaß. Ne? Und das andere ist, es ist auch so einfach wie noch nie heutzutage Business zu machen. Das werden da draußen welche stöhnen und sagen, ja, wenn du wüsstest. Ja? Mhm. Nein, wir sind immer noch toi, toi, toi im Schlaraffenland. Weißt du, es gibt eine schöne Geschichte von einem Caterer. Ja, der ist 2007 in die USA, ein Italiener, und hat so einen Catering-Service aufgebaut. Vielleicht kennst du die Geschichte. Und der ist heute der führende Caterer in Manhattan. Ich habe vergessen, wie er heißt. Und der wurde gefragt so vor einiger Zeit, wie er das geschafft hat, ausgerechnet zur Finanzkrise einen Catering-Service aufzubauen. Ja. Dann hat er gesagt, ich war neu in den USA, ich wusste nicht, dass Krise ist.
Ja, verstehst du? Ich verstehe. Ja,
es sind überall Chancen. Du brauchst den Chancenblick und dann go for it.
Ja, mega. Ja, schau mal, so schnell vergehen 53 Minuten. Cool. Ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir diese gemeinsame Stunde verbringen durften und mit diesem Wahnsinnsinhalt. Und vielleicht magst du uns ganz kurz noch sagen, wie findet man dich, wenn hier jetzt ein KMU-Unternehmer oder auch vielleicht sogar ein großer Unternehmer, der uns jetzt zuhört, wie findet man dich und was kannst du für den Menschen tun?
Ja, also wenn du die Inhalte vertiefen willst, dann würde ich dir raten, mein Buch Impact, wie sie sich und andere überzeugen, da steht das auch alles drin. Und ansonsten LinkedIn. Einfach LinkedIn.
Ja, wir werden folgt alle mir auf LinkedIn. Ja, Entschuldigung, bitte.
Folgt mir auf LinkedIn, wenn ihr Lust habt. Und ich teile da wirklich, wirklich, wirklich Content. Ja. Und von meiner Positionierung her ist es halt ganz viel Public Speaking, aber eben auch strategische Kommunikation, immer wieder auch zu Positionierung und diesen Fragen. Ne? Also folgt mir auf LinkedIn, ich würde mich freuen.
Ja, ich werde deinen Beitrag morgen ansehen. Ich werde ihn definitiv nicht nur liken, ich werde ihn auch kommentieren.
Frank, ah, super, okay. und du kannst die nächsten Mal nachblättern. Ja? Haben manche auch schon gemacht. Vielleicht ist da einer dabei, der dich wirklich dich unterstützt. Wer weiß.
Ja. Also ich finde dieses Thema unfassbar spannend. Vielleicht noch einen Satz zu Sammy Molcho. Erzähl mal ganz kurz, was waren so die 3-4 Punkte, wo du von diesem Menschen mitgenommen hast, von diesem ja wirklich wahnsinnigen Vorbild?
Legende. Ja, lustigerweise habe ich manchmal gesagt, mein wichtigster Regieprofessor war der Sammy Molcho, obwohl er nicht mein Regieprofessor war. Was heißt es? In meinem Regiestudium habe ich ja auch die Schauspielfächer gehabt. Dazu gehörte eben auch Körpersprache von Sammy Molcho. Aber er hat eben diese Prinzipien, so wie ich ja auch gebaut bin, immer so tief aufgesucht, weißt du? So mentale Modelle, die extrem hilfreich sind, finde ich. Und einfach als Persönlichkeit. Das ist eine richtig tolle Persönlichkeit, ja. Steht jetzt mit über 80 Jahren immer noch so aufrecht vor dir, ja. Und hält Vorträge vor großem Publikum. Also es ist schon ein beeindruckender Mann, der viel übers Leben weiß.
Ja. Frank, vielen, vielen, vielen Dank.
Danke dir ganz herzlich.
Vielleicht hast du noch eine abschließende Botschaft, die du uns mitgeben möchtest. An uns Unternehmer, an uns Selbstständige oder vielleicht auch einfach an uns Menschen.
Ja. Also an euch Unternehmer, an uns Unternehmer. Wir brauchen andere Leute. Sucht euch eine Mastermind oder einfach gründet einen Club oder geht in einen Club, tauscht euch aus mit anderen Unternehmern. Warum? Weil die Welt da draußen ist voller Krisen. Das kann einen extremst runterziehen. Man braucht die Inspiration von außen. Man braucht auch frisches Denken immer wieder. Ja, deswegen sucht euch eine Mastermind oder geht zu Dirk oder mir. Ja, da holt mich. Weil das braucht man heutzutage. Ich brauche das auch, ja, damit wir wirklich die Leader sind in dieser Zeit. Wir müssen Leader sein. Wir müssen Leader sein. Ja. Dein Mitarbeiter kann das nicht leisten, sonst hätte er selber ein Unternehmen.
Mega. Ganz lieben Dank dir, alles Gute. Und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Dirk. Alles Gute.